Herr, mein Gott, für euch gegeben hat, damit er sie befolgt in dem Land, das ihr nun in Besitz nehmt. Beachtet sie also und handelt danach. Dann werdet ihr unter den Völkern für eure Weisheit berühmt werden. Denn wenn die anderen Völker hören, nach was für Geboten ihr lebt, werden sie voll Achtung auf euch blicken und sagen, wie klug und einsichtig ist doch dies große Volk. Kein anderes von den großen Völkern hat ja einen Gott, der ihm mit seiner Hilfe so nahe ist wie uns der Herr, unser Gott. Er hilft uns, so oft wir zu ihm rufen. Und kein anderes großes Volk hat so gute Gebote und Rechtsbestimmungen wie die, die ich euch heute gebe. Aber gebt Acht, dass ihr nie vergesst, was ihr mit eigenen Augen gesehen habt. Haltet die Erinnerung daran euer Leben lang lebendig und erzählt es euren Kindern und Enkeln weiter. Denkt an den Tag, an dem ihr am Berg Horeb vor dem Herrn, eurem Gott, gestanden habt. Der Herr hatte zu mir gesagt, rufe das ganze Volk zusammen, sie sollen hören, was ich ihnen zu sagen habe und sollen lernen, mich und meine Weisungen ernst zu nehmen. Die ganze Zeit, die sie in ihrem Land leben, sie sollen auch ihre Kinder dazu anhalten. Herr, und jetzt bitten wir dich um Gnade, Herr, dass wir verstehen, was du uns in diesen Worten sagen möchtest und dass du uns offene Herzen schenkst, Herr, dass dein Wort auf den fruchtbaren Boden fällt. Amen. So, wer redet oder wer schreibt hier, ich denke, das ist vielleicht noch relativ einfach, das sind die fünf Bücher Mose, dann wird es wohl der Mose sein, der hier redet, ist auch der Mose. Und die Zeit, in der wir uns befinden, ist kurz vor dem Einzug ins gelobte Land. Im 40. Jahr ihrer Wüstenwanderung, so lesen wir am Anfang des fünften Buches Mose. Mose wird etwas später in diesem Abschnitt dann noch sagen, ich werde nicht mit euch kommen können, denn da gab es so eine Begebenheit, die dürft ihr gerne mal nachlesen. Und ich sage jetzt aber nicht mehr viel dazu. Jedenfalls hat Gott zu ihm gesagt, dass er eben nicht mit dem Volk ins gelobte Land einziehen kann. Und deswegen erinnert Mose das Volk in diesem Abschnitt noch einmal daran, was wirklich wichtig ist, was sie beachten sollen, wenn sie in dieses neue Land kommen. Und er erinnert sie sozusagen an den Weg zum Segen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass ein paar Kapitel später Josua das Volk versammelt zwischen diesen beiden Bergen und dass er sie dann vor die Wahl stellt und sagt, ihr könnt euch heute entscheiden, wem ihr dienen wollt. Ihr könnt entweder Gott dienen, dann werdet ihr den Segen haben, oder ihr könnt seine Gebote verwerfen, dann werdet ihr den Fluch haben. Aber ich und mein Haus, sagt Josua dann, ich werde dem Herrn dienen. So, und Mose erinnert das Volk jetzt eben an die Gebote und an die Rechtsbestimmungen und all die Dinge, die wir so gern haben, oder? Jeder von uns liebt es, Gesetze einzuhalten. Ja, manche nicken eifrig, manche lächeln, manche lachen innerlich und manche denken sich, ja, gerade noch. Gebote sind so eine Sache. Ich weiß nicht, wie du Gebote empfindest. Wenn ich an Gebote denke, dann denke ich immer an Gebrauchsanweisungen. Manche von euch wissen, dass ich vor kurzem eine Augen-OP gehabt habe. Nichts Tragisches, aber da muss man hinterher so Tropfen nehmen und so. Und da gab es zwischendurch mal so eine Phase, wo was nicht so ganz wie geplant verlief. Und dann höre ich mich zu meiner Frau sagen, vielleicht sollten wir ja doch mal den Beipackzettel lesen. Normalerweise bin ich einer, der sowas immer liest, aber in dem Fall habe ich es nicht gemacht. Aber es ist schon hilfreich, wenn man diese Informationen liest, denn die heißen ja auch nicht mehr Beipackzettel, die heißen ja heute Verbraucherinformationen. So, ich bin der Verbraucher und die Informationen, die mir da zur Verfügung gestellt werden, die können ganz hilfreich sein. Mancher von uns, der kauft sich ein neues Gerät, zum Beispiel ein Thermomix. Man kann den Thermomix benutzen, ohne die Gebrauchsanweisung zu lesen, oder? Wer schafft das? Ah, braucht ihr jetzt nicht melden. Das sind die super Hausfrauen. Aber man könnte schon auch mal nachlesen, was man besser vielleicht nicht macht. Oder was man beachten sollte. Ich finde, je komplizierter das Gerät ist, mit dem ich zu tun habe, desto wichtiger ist es, mich vorher mal wenigstens ein klein bisschen schlau zu machen, was ich denn beachten sollte, damit ich möglichst lange Freude an diesem Gerät habe. Manche von euch, die wollen ja jetzt vielleicht in Urlaub gehen. Und manche werden trotz aller Aufrufe auch fliegen. Und ich empfehle euch mal, versucht es doch mal, wenn ihr ins Flugzeug reingeht, dann könnt ihr wie üblich rechts abbiegen in die Kabine oder ihr guckt mal ganz kurz links durch die vielleicht geöffnete Cockpit-Tür und fragt den Piloten mal, ob er denn das Handbuch für das Flugzeug auch mal studiert hat. Und dann wird sich der sonnengebräunte Mann in seiner Ray-Ban verspiegelten Sonnenbrille zu euch umdrehen und sagen: Gebrauchsanweisungen? Nur was für Loser. Und dann möchte ich wissen, ob du in die Kabine abbiegst oder ob du vielleicht doch vorziehst, das Flugzeug wieder zu verlassen und dann vielleicht doch mit einem Piloten zu fliegen, der seine Aufgabe etwas ernster nimmt. Ja, ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Gott hat uns Menschen gemacht. Vielleicht können wir uns darauf einigen, vielleicht auch nicht. Aber ich gehe jedenfalls davon aus, dass Gott uns gemacht hat. Und wenn er uns gemacht hat, dann hat er uns auch eine Gebrauchsanweisung gegeben. Und diese Gebrauchsanweisung, die finden wir in der Bibel. Das sind unter anderem seine Gebote. So, Gott hat die Gebote nicht deswegen gemacht, um uns den Spaß an unserem Leben zu nehmen, sondern er hat sie gemacht, damit es uns gut geht, damit wir möglichst lange Freude an unserem Körper haben, an unserem Leben haben. Und wenn du möchtest, dass es dir gut geht, dann gebe ich dir den guten Rat, den Mose dem Volk gegeben hat, nämlich dann halt dich daran, was Gott in seinem Wort sagt. Aber ich möchte nochmal zu dieser Frage zurückgehen, wenn du an die Gebote und an die Regeln denkst, die wir als Christen vielleicht so einhalten sollten oder was man so als Vorschlag, wo man sich dran halten kann oder nicht, vielleicht dir schon mal unterbreitet hat. Wie empfindest du das alles? Wie empfindest du die Gebote, die Regeln? Kommen dir dann eher Worte in den Sinn wie mittelalterlich, peinlich, einengend, spießig, vollkommen veraltet, nicht mehr zeitgemäß. Ich weiß nicht, was man da so noch alles anführen könnte. Mir ist aufgefallen, dass Mose ein ganz anderes Bild hier zeichnet von den Geboten und vom Glauben. Er fängt an, was für gute Gebote haben wir da eigentlich bekommen? Der sich das ausgedacht hat, der muss ja richtig klug sein. Wenn ihr euch an diese Gebote haltet und dann werden die Leute, die um euch rum leben, euch angucken und sagen, boah, was haben die für ein tolles Rechtssystem? Was haben die für coole Gebote? Derjenige, der sich die Gebote ausgedacht hat, den möchte ich auch mal kennenlernen. Das ist ein richtig heller Kopf. Und dann werden sie noch sagen, cool, ihr habt einen Gott, der euch nahe ist, der euch hört, der euch hilft. Ein Gott, der nicht so irgendwie distanziert ist oder der euch irgendwie ins Messer laufen lässt oder irgendwelche bösen Dinge mit euch anstellt. Und ich habe mich gefragt, warum ist es so unterschiedlich, was wir hier von Mose lesen und was wir vielleicht manchmal so für ein Gefühl haben, wenn wir über Gebote nachdenken. Und als ich so darüber nachgedacht habe, da habe ich mich so ein bisschen versucht zurückzuversetzen in die Zeit, in der Mose gelebt hat. Wir wissen nicht so hundertprozentig genau, wann das war, aber man vermutet so 1400 vor Christus, irgendwie so in der Größenordnung. Und als ich dann so nachgedacht habe, was es da so für Leute gab, dann ist mir eins aufgefallen. Zur Zeit von Mose, da gab es eigentlich nur Leute auf dieser Welt, die irgendwie an Gott oder an verschiedene Götter geglaubt haben. Es gab eigentlich keine Atheisten. Jeder, der zu dieser Zeit auf der Welt gelebt hat, der hat irgendwie so eine Vorstellung gehabt von einem höheren Wesen oder von irgendwelchen höheren Mächten, die ihn da umgeben. Und natürlich war es für jeden auch klar, dass er nicht seine eigenen Regeln machen kann. Das war in der damaligen Zeit noch nicht so verbreitet wie heute, wo man als oberste Maxime hat, unterm Strich zähl ich. So, dieses egozentrische, ich möchte nicht sagen, dass es keinen Egoismus gab damals, aber dieses auf mich fixierte und mich zum Zentrum der Welt zu machen, das haben damals eigentlich nur ganz, ganz wenige gemacht, die dann eben ganz oben in der Nahrungskette standen. Aber ansonsten, der normale Mensch, der auf dieser Welt gelebt hat zu Zeiten von Mose, der wusste ganz genau, dass er sich an Regeln zu halten hat. Ansonsten gibt es Sanktionen, und zwar sehr unangenehme. Und die Götter, denen die gedient haben, oder ja, vielleicht waren es mehrere, vielleicht gab es auch mal ein Volk, was vielleicht auch bloß einen hatte, wobei das zur damaligen Zeit eher noch die Seltenheit war, die waren dann auch irgendwie ein bisschen launisch. Manche von euch kennen vielleicht so die griechischen Göttersagen, wo die Götter dann durchaus mal auch ihre Laune an den Menschen auslassen oder sich dann irgendwie gegenseitig bekriegen oder irgendwie richtig seltsame Dinge machen. Da waren Menschenopfer durchaus üblich. Vielleicht hast du dich mal ein bisschen in der Welt umgehört, was es so an Religionen gab und gibt. Und ich habe mich unter anderem ein bisschen so eingelesen, da gab es dann, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so gemacht wird, aber in der früheren Zeit bei den Hindus zum Beispiel, wenn da ein Mann gestorben ist, dann hat man die Witwe gleich mit verbrannt. Also da gab es dann schon durchaus Regeln, wo wir heute vielleicht sagen würden, boah, da sind wir auch froh, dass wir da irgendwie nicht leben müssen. Und wenn die Menschen gebetet haben zu ihren Göttern, dann ist da vielleicht was passiert oder auch nicht. Wenn man sich so ein bisschen die Religionsgeschichte anschaut, dann findet man da durchaus auch relativ seltsame Vorkommnisse und so. Und wenn es dann eine Reaktion gab, der Prophet Jeremia, der schreibt dann auch mal so, ihr betet so ein Holz an mit irgendwelchen Goldüberzügen oder was weiß ich was, wo man dann irgendwie noch einen Nagel festklopfen muss, damit er nicht wackelt und so, die überhaupt nichts tun können. Aber man findet dann durchaus auch raus, dass es manchmal auch Reaktionen gab, und man kann sich dann fragen, woher kommt es, und stellt dann fest, dass es eben nicht nur den einen wahren Gott gibt, sondern da gibt es auch noch eine dunkle Seite, da gibt es Dämonen, die auch noch einen gewissen Einfluss auf diese Welt haben und wo vielleicht mancher, der sich mit seinen Göttern abgibt, durchaus auch mal mit Dämonen zu tun hat. Da gibt es auch entsprechende Bücher, die ich vor vielen Jahren mal gelesen habe, von zum Beispiel von einem Hindu, der zum Glauben kam und der dann in der Drogenszene in Amsterdam festgestellt hat, dass die Götter, die er erlebt hat als Hindu, dann auch in Amsterdam plötzlich zugange waren, aber eben nicht als Götter, sondern als finstere Mächte, die da sich in das Leben der Menschen eingemischt haben. Und jetzt sind wir zurzeit ja auch in so einer Phase, wo wir vielleicht manchmal so den Eindruck haben, dass Gott vielleicht nicht unbedingt so nahe ist, dass Gott Dinge tut, die wir nicht verstehen. Und ja, das macht uns Schwierigkeiten, das macht uns Mühe, das ist für uns nicht ganz einfach. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, glaube ich, ist es für mich auch zwar, sage ich mal, unbefriedigend oder nicht so schön, auf der anderen Seite ist es für mich auch ein Zeichen von Echtheit, von Gott, dass Gott doch noch größer ist als das, was ich mich so von ihm vorstelle. Dass Gott eben nicht ausrechenbar ist, dass Gott nicht unbedingt nach meiner Pfeife tanzen muss, sondern dass er immer noch Gott ist. Aber was wir festhalten können und worauf wir uns hoffentlich einigen können, ist, dass Gott zuverlässig ist und dass er gute Gedanken über uns hat. Dass Gott uns nahe ist. Ich hoffe, dass es jeder von uns immer mal wieder auch so erlebt, trotz aller Schwierigkeiten, die wir vielleicht hier und da im Leben haben. Aber ich möchte zurückkommen zu diesen Geboten und zu dem, was Mose hier so unterstellt. Wenn die Leute sehen, was es da für ein Rechtssystem gibt, für Gebote gibt, werden die Leute sagen, wow, cool, das ist ja richtig gut. Ich habe mir so versucht, mal so ein bisschen unsere Welt anzuschauen und habe festgestellt, dass die meisten westlichen Rechtssysteme, die es so auf dieser Welt gibt, letztendlich auf die jüdisch-christliche Tradition zurückgehen. Das kann man jetzt drehen und wenden, wie man will. Heute gibt es ganz, ganz viel, wo man sagt, wir müssen von diesem kolonialen Verständnis irgendwie weggehen, dass wir den anderen unsere Rechtssysteme überstülpen. Ich persönlich glaube, dass vieles von dem, was in unseren Rechtssystemen verankert ist, aus diesen Werten, ich komme da nachher gleich noch ein bisschen verstärkt drauf, aus den Werten des jüdischen und des christlichen Glaubens kommt. Und dass es schon einen Grund hat, warum sich das auf der ganzen Welt durchgesetzt hat, weil es eben ein gutes Rechtssystem ist. Es gibt, also jedenfalls, ich bin jetzt nicht der große Jurist und vielleicht mag es da auch noch andere Dinge geben, aber ich habe festgestellt, neben diesen westlichen, christlich basierten Rechtssystemen, da gibt es eigentlich nur noch ein größeres Rechtssystem, was auf dieser Welt weiter verbreitet ist, und das ist die Scharia. Die habe ich da mal ein Bild mitgebracht. Das sind Länder, in denen entweder Muslime wohnen, mehrheitlich, oder in denen die Scharia gilt. Die Länder, die ihr hier in grün seht, das sind die Länder, in denen es zwar eine mehrheitlich muslimische Bevölkerung gibt, in denen aber die Scharia nicht im Rechtssystem gilt. Also da zählt zum Beispiel die Türkei dazu, oder auch hier in Zentralafrika einige Länder. Dann gibt's Länder, die sind gelb. Das sind Länder wie in Nordafrika zum Beispiel oder in Indien, wo die Scharia im Privatrecht, also wenn es zum Beispiel um Ehe, um Scheidung oder sowas geht, oder im Sorgerecht oder sowas, wo die Scharia da gilt, aber in vielen anderen Bereichen eben nicht. Und da gibt's lila sind dann die Länder, in denen die Scharia wirklich gilt. Also Iran, Irak, Saudi-Arabien und sowas. Und da gibt's noch Länder, das sind orange, das sind Länder, in denen es regional unterschiedlich ist, ob die Scharia gilt oder nicht. Das ist zum Beispiel in Indonesien und so. Und jetzt habe ich mir so vorgestellt, würde ich in den gelb gefärbten Ländern, lila gefärbten Ländern gerne leben. Und ich habe festgestellt, nee, in den meisten Ländern würde ich da ungern leben, denn da wäre es, sage ich mal, schwierig für mich, meinen Glauben auszuüben. Und ich glaube persönlich, man kann das jetzt als koloniales Denken von mir aus brandmarken oder so, aber ich glaube persönlich, dass unser Rechtssystem der Scharia deutlich überlegen ist. Und dass ich finde, dass es nicht nur ein anderes System ist und dass jeder das machen kann, wie er will, sondern dass dieses Rechtssystem, was auf den 10 Geboten und auf dem, was Gott gesagt hat, fußt, dass das deutlich besser ist für die Menschen, die da drin leben, als das islamische Recht zum Beispiel, oder dann, wenn du ganz kleinteilig werden willst, auch als das Recht, was jetzt unter irgendwelchen Naturvölkern vielleicht noch irgendwo gilt. Und da geht's mir persönlich gar nicht so sehr um so einzelne Regelungen wie Kündigungsfristen oder Einspruchsmöglichkeiten, oder die Weltbank macht immer so eine Umfrage, so wie wirtschaftsfreundlich ist denn das Rechtssystem? Das finde ich jetzt für mich persönlich jetzt noch nicht so interessant, sondern mir geht es eher um die Werte, die ich da drin finde. Zum Beispiel stelle ich fest, dass bei uns, obwohl wir ein christlich geprägtes Rechtssystem haben, dass trotzdem jeder seine Religion ausüben darf. Es gibt viele Länder auf dieser Welt, die diese Freiheit nicht haben. Und da finde ich schon, dass es eine gute Sache ist, dass es bei uns so ist, wie es geregelt ist. Diese Werte, die da drin sind. Und der Wert eines Menschen, wir reden heute ganz, ganz viel von Menschenrechten. Die Menschenrechte, die sind nicht vom Himmel gefallen. Oh, doch, in gewisser Weise könnte man das sogar sagen. Die waren nicht plötzlich einfach da, sondern diese Menschenrechte, die sind eigentlich, finde ich jedenfalls, ich bin jetzt nicht der große Soziologe, aber für mich ist relativ klar eigentlich abzuleiten, dass diese Menschenrechte, dieser Wert, den ein Mensch eigentlich hat, dass der ganz, ganz stark aus diesem Denken herauskommt, was wir in der Bibel finden, nämlich dass der Mensch ein Geschöpf Gottes ist, dass er eben nicht bloß ein evolutionäres Zufallsprodukt ist oder irgendein höheres Tier oder sowas, sondern dass der Mensch einen Wert hat. Und es haben sich viele kluge Köpfe schon überlegt, wie könnte man denn diese Ethik irgendwie fixieren? Wie könnte man eine Ethik, also was gut und was richtig ist und wie man sich verhalten soll und wie nicht, wie könnte man denn die verankern, ohne dass es einen Gott braucht? Und da stelle ich fest, ich persönlich und viele, die sehen das genauso wie ich, die stellen fest, dass es schwierig ist, den Wert des Menschen zu verankern, ohne diesen Gott zu haben, der uns diesen Wert zuspricht. Und ich glaube, wir sehen auch in der immer materialistischer werdenden Welt zunehmend, dass dieser Wert des Menschen erodiert. Das geht los, dass das Leben, was noch nicht den Mutterleib verlassen hat, zum Beispiel, unter die Verfügungsgewalt eines einzelnen Menschen gestellt wird. Und man sagt, ja, solange das Kind nicht geboren ist, darf ich mit dem machen, was ich will. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber im Prinzip geht es in diese Richtung. Und wir fangen schon an, darüber nachzudenken, wie das denn im Alter ist, wenn jemand dann nicht mehr so produktiv ist. Ob das vielleicht auch irgendwelche Konsequenzen hat, dass jemand eben zum Bruttosozialprodukt nicht mehr so viel beitragen kann. Und wir merken, dass der Wert eines Menschen heute auch ganz, ganz stark daran gemessen wird, wie viel du leistest und wie viel du der Gesellschaft gibst. Und ich finde es gut, dass vor allem in unserem System hier noch sehr, sehr viele Pflöcke eingeschlagen sind und sehr viele Linien eingezogen sind, wo es nicht so einfach ist, diese Rechte über Bord zu werfen. Aber ich stelle fest, dass mehr und mehr diese christliche Ethik, die unser Rechtsempfinden prägt, dass die mehr und mehr verloren geht. Und das sehen natürlich auch andere Leute. Und damit wir nun nicht bloß so in unserer christlich-freikirchlichen Blase schwimmen, habe ich euch zwei Zitate mitgebracht von Leuten, die ich nun nicht unbedingt so dem wirklich christlichen Spektrum zuordnen würde, obwohl der erste, wenn ich es richtig weiß, katholisch aufgewachsen ist. Ich weiß nicht, wer den noch kennt. Joschka Fischer war mal Bundesminister und ist Grüner, vermutlich immer noch. Und er hat Folgendes gesagt: Eine Ethik, die sich nicht auf die tiefer reichende normative Kraft einer verbindlichen Religion stützen kann, wird es schwer haben, sich in der Gesellschaft durchzusetzen und von Dauer zu sein. Eine Verantwortungsethik ohne religiöse Fundierung scheint einfach nicht zu funktionieren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So, das heißt, wir können den christlichen Glauben an den Rand drängen. Wir können sagen, wer braucht sowas? Das ist was von vorgestern, das ist was Mittelalterliches. Wir müssen schauen, dass wir uns von unserem christlichen Erbe befreien und müssen gucken, dass wir humanistisch und was weiß ich was uns befreien. Das Problem ist, dass wir damit letztendlich unsere Ethik verlieren. Unseren Kompass für gut und böse, für richtig und falsch. Man traut sich ja heute schon gar nicht mehr zu sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Alles geht, oder? Bunt ist heute angesagt. Jeder kann machen, was er will, ist heute angesagt. Aber in der Bibel werden uns Regeln gezeigt, wo wir sagen müssen oder wo Gott uns sagt, hör mal, es gibt Dinge, die sind gut und es gibt Dinge, die sind nicht gut, die sind schlecht. Es gibt Dinge, die sind richtig und es gibt Dinge, die sind falsch. Und ob wir das heute hören wollen oder nicht, wenn wir diese Fundamente aufgeben, wenn wir diesen Anker aufgeben, dann wird unser Schiff plötzlich irgendwo auf hoher See treiben und wir werden keine gültige Ethik mehr haben können. Und das ist für mich mal wichtig, auch für uns als Christen mal zu sehen, dass wir nicht die ewig Vorgestrigen sind, sondern wir sind diejenigen, ich habe das letzte Mal über Salz unter anderem gepredigt. Wir sind diejenigen, die diese Welt konservieren. Und da darf man auch mal sagen, ja, ich bin konservativ. Heutzutage traut sich das ja niemand mehr zu sagen. Konservativ ist ja schon fast Neonazi. Also konservativ ist ja der Inbegriff irgendwie von schlecht. Aber wisst ihr was? Konservativ ist was Gutes. Das ist was, was bewahrt, was konserviert. Und das ist genau das, was Gott in seinen Geboten eigentlich gemacht hat. Und da habe ich euch nochmal einen mitgebracht, der von sich sagt, dass er nicht gläubig ist, dass er Atheist ist. Und das ist Gregor Gysi. Und der hat gesagt, auch als Nichtgläubiger fürchte ich eine gottlose Gesellschaft. Und das ist aus der Zeit. Ich habe es ursprünglich aus einer anderen Quelle, aber in der Zeit hat er es offensichtlich in modernerer Zeit nochmal gesagt. Also das war auch nicht eine Eintagsfliege, die Gregor Gysi irgendwann mal so durch den Kopf geschossen ist, sondern ein Atheist hat Angst vor einer gottlosen Gesellschaft. Weil man genau weiß, was die letztliche Konsequenz ist, wenn du die Verantwortung vor Gott ausschaltest. Wenn wir Gott rausschmeißen aus unserer Gesellschaft, dann wird unsere Gesellschaft den Bach runtergehen. Wir haben kürzlich eine Kanutour gemacht. Und dann sind wir, da war so ein Ast, der war etwas nah an der Wasseroberfläche und wir konnten uns dann irgendwie nicht so richtig einigen, wie wir diesem Ast ausweichen. Und während meine Frau dann erlebt hat, was es heißt, da geht was den Bach runter, nämlich die Ausrüstung, die im Boot lag, und sie sich dann darum gekümmert hat, dass die nicht den Bach runtergeht, ja, bin ich dann halt mit dem Boot gekentert und unter Wasser gegangen und so. Aber unsere Ausrüstung haben wir gerettet. Aber da wurde uns mal wieder so deutlich, was es heißt, den Bach runtergehen. Und ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Wenn du Dinge hast, die, sage ich mal, nicht sofort auf den Grund sinken, dann, wenn die den Bach runtergehen, dann kriegst du die nicht mehr. Also vielleicht irgendwann, wenn ein Stauwehr kommt oder so und du Glück hast, dann findest du die vielleicht wieder. Aber ansonsten sind die Dinge weg. Und wenn unsere Gesellschaft den Bach runtergeht, dann ist es vielleicht eine Entwicklung, die wir nicht umkehren können. Und deswegen finde ich das wichtig, dass wir an diesen christlichen Werten festhalten und dass wir sagen, wir Christen, wir haben dieser Gesellschaft was zu geben, nämlich wir sind Salz. Jetzt, natürlich kommt unweigerlich in diesem Zusammenhang die Frage mit den Kreuzzügen und mit den Conquistadores und was weiß ich was alles. Und wenn wir die Frage stellen, haben Machtmenschen unter dem Deckmantel des Christentums unsägliches Leid über diese Welt gebracht, dann müssen wir natürlich sagen, ja, das ist auch nicht wegzudiskutieren. Aber das sagt eigentlich nichts über das Christentum aus. Wenn wir das Christentum wirklich anwenden würden, wie Jesus das gedacht hat, dann wären diese Dinge so nicht passiert. Und das, was da im Namen des Christentums passiert ist, das hat eigentlich mit Christentum nicht wirklich viel zu tun. Und deswegen müssen wir uns auch ein bisschen dagegen wehren, was in der heutigen Zeit so passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet, vielleicht sehe ich das jetzt irgendwie zu schwarz oder zu verschwörungstheoretisch oder so, aber ich habe manchmal so den Eindruck, dass alles Gute, was in dieser Welt passiert, das wird dem Humanismus zugeschrieben und der Wissenschaft und dem Feminismus und ich weiß nicht wem alles, dem Sozialismus. Alles Gute, was in dieser Welt passiert ist, haben die Menschen irgendwie gemacht und die Wissenschaft hat uns befreit und die Aufklärung hat uns befreit und alles Gute, was wir in dieser Welt haben, das kommt alles aus irgendwelchen Quellen. Aber das Böse in dieser Welt und die Unterdrückung und die Sklaverei und ich weiß nicht was alles, das kommt alles aus dem Christentum. Und Geschwister, das ist schlicht und ergreifend, also erstens ist es nachweislich falsch und das ist einfach auch, das ist unfair, das ist Geschichtsverdrehung, wenn du so willst. Natürlich gab es Fehler, die im Christentum oder von vermeintlichen Christen gemacht wurden, aber ich habe mir so überlegt, wie ist denn das mit der Gleichstellung der Frau? Wer hat denn zu einer Zeit, als das noch vollkommen unüblich war, unglaublich viel für die Gleichstellung der Frau getan? Wer hat denn zugelassen, dass Frauen ihm zuhören durften und sich bilden durften und das Wort Gottes hören durften, was in der damaligen Gesellschaft vollkommen undenkbar war? Es war Jesus. Wer hatte unter seinen Jüngern auch Jüngerinnen? Jesus. Okay, er hat keine zu seinen Aposteln berufen, da kann man drüber nachdenken, was uns das sagt, aber das ist für mich nicht der Punkt. Wenn wir Jesus wirklich verstehen, wenn wir Christentum wirklich richtig verstehen, dann hat eine Unterdrückung oder eine Benachteiligung von Frauen einfach keinen Platz, weil das im Christentum überhaupt nicht vorgesehen ist. Bis ins 19. Jahrhundert, in manchen Bereichen sogar bis ins 20. Jahrhundert hinein, waren fast alle großen Wissenschaftler auf dieser Welt Christen. Die vermeintlichen von der Wissenschaft gefeierten Erfolge, die uns so weit gebracht haben, wurden von Menschen hervorgebracht, die geforscht haben, weil sie Christen waren. Von Kepler gibt es so ein Zitat, habe ich euch vielleicht schon mal vorgelesen, der gesagt hat, ich forsche eigentlich nur deswegen, um zu sehen, welche wunderbare Ordnung Gott in diese Welt hineingelegt hat. Und viele andere Wissenschaftler in der damaligen Zeit waren tiefgläubige Leute, bis ins 20. Jahrhundert. Kannst du mal nachlesen, was Max Planck über den Glauben gesagt hat, der die Quantenmechanik erfunden nicht, aber formuliert hat. Dann zum Thema Sklaverei. Ich habe mal ein bisschen nachgelesen, wer denn die Sklaverei abgeschafft hat. Also im europäischen Raum oder sage ich mal im Machtbereich der britischen Krone, da waren das vor allem zwei Leute, William Wilberforce und John Newton. John Newton kennt ihr vielleicht. John Newton hat das Lied geschrieben Amazing Grace. Und er hat unter anderem sehr heftig dafür gekämpft, die Sklaverei abzuschaffen. Genauso William Wilberforce. Das waren die beiden Leute, die am maßgeblichsten daran beteiligt waren, dass also nicht bloß in Europa, auch in Indien oder was auch immer zum britischen Empire gehört hat, die Sklaverei abgeschafft wurde. Und wisst ihr, warum sie es gemacht haben? Sie haben es nicht gemacht, weil sie gesagt haben, das ist aus humanistischen Gründen falsch, sondern weil sie gesagt haben, das passt nicht zum christlichen Glauben. Das, was uns so als Erfolg des Humanismus verkauft wird, ist in Wirklichkeit passiert aus einer christlichen Motivation heraus. Wenn du so willst, aus dem christlichen Glauben heraus. Viele soziale Errungenschaften, die wir in unserer Welt haben, gehen auf den jüdisch-christlichen Glauben zurück. Ich weiß nicht, wo wir heute wären in unserer Arbeitswelt, wenn nicht schon im Judentum ein Ruhetag eingeplant worden wäre. Und das ist, soweit ich weiß, für die damalige Zeit schon eine absolute Besonderheit gewesen. Die Christen haben das dann übernommen. Heute haben wir sogar einen zweiten freien Tag. Aber überhaupt mal zu sagen, es gibt einen Ruhetag, ist schon was Besonderes. Wer hat in den vergangenen Jahrhunderten denn all die Krankenhäuser betrieben und gegründet? Warum haben wir heute ein Wort, das nennt sich Krankenschwester? Weil es oft Ordensschwestern waren, die diese Krankenhäuser betrieben haben. Und das ist ja heute noch ganz, ganz stark so. Dann habe ich ein bisschen nachgelesen. In Deutschland wurde zum Beispiel die Rentenversicherung ganz, ganz stark von einem Mann vorangetrieben, der hieß Otto von Bismarck. Heutzutage darf man den Namen gar nicht mehr laut sagen und da werden schon Plätze wieder umbenannt, weil der war, glaube ich, konservativ. Ich weiß nicht, der hat vielleicht auch noch mehr Dinge falsch gemacht. Ich möchte es jetzt auch nicht ins Lächerliche ziehen. Aber Otto von Bismarck hat unter anderem in Deutschland für die Rentenversicherung gekämpft und er hat es auch deswegen getan, weil er ein tiefgläubiger Mensch war. Vermutlich hatte er Fehler, wie wir alle, aber er war Christ. Und deswegen möchte ich uns Mut machen, dass wir wieder neu stolz sind auf unser christliches Erbe und uns das nicht wegnehmen lassen. Das Christentum hat unendlich viel Gutes für diese Welt getan. Und auch wenn es heute immer andersrum dargestellt wird, glaube ich persönlich, dass unsere Welt sehr viel schlechter wäre, wenn es das Christentum nicht gegeben hätte. Und das dürfen wir gerne auch unseren Kindern so weitergeben. Vielleicht seht ihr erinnert euch an das, was wir vorher noch gelesen haben, wo Moses sagt, und gebt es euren Kindern und euren Enkeln weiter. Unseren Kindern, da sind wir inzwischen durch, denen haben wir das weitergegeben. Jetzt kommt die nächste Generation, jetzt fangen wir an, das unseren Enkeln weiterzugeben. Und da unterstützen wir die Eltern gerne. Aber ich höre manchmal so, und hängt vielleicht auch ein bisschen zusammen mit dem, wie wir es mit der Taufe handhaben, weil wir sagen, jeder soll sich selber für seinen Glauben entscheiden. Aber das kann nicht so weit gehen, dass wir sagen, wir möchten unsere Kinder wertneutral erziehen. So, mein Kind soll sich später mal selber entscheiden, ob es Christ werden will oder nicht. Es gibt keine wertneutrale Erziehung. Wenn du dein Kind nicht prägst, dann werden das andere mit Freude tun. Aber die werden dein Kind nicht so prägen, wie du es haben möchtest. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, dass sie es nicht so gut prägen werden, egal wie gut deine Erziehung ist, wie wenn du dein Kind christlich prägst. Natürlich wollen wir unsere Kinder zum selbstständigen Denken erziehen. Hoffe ich doch. Natürlich ist es richtig, dem Kind klarzumachen, dass es eben nicht nur das übernehmen soll, was man ihm vorsagt. Aber trotzdem soll ein Kind eine gewisse Prägung bekommen. Wir sollen ihnen ein Vorbild geben. Da gibt es dieses Zitat, das gibt es in verschiedenen Variationen. Man kann Kinder erziehen, wie man will. Am Ende werden sie doch wie man selbst. Natürlich erziehen wir durch das, was wir sagen, aber wir erziehen auch durch das, wie wir leben. Und da möchte ich euch Mut machen, ihr Eltern, ihr Großeltern, ihr Onkel, Tanten, Patinnen, Paten, was weiß ich. Seid ein Vorbild, lebt euren Kindern vor, was es heißt, Christ zu sein, und macht es mit erhobenem Haupt und macht es mit einem Stolz auf dieses Erbe, weil wir das wirklich haben dürfen. So, was könntest du aus dieser Predigt mitnehmen? Vielleicht hast du jetzt schon so einen Punkt, wo du sagst, das habe ich mir gemerkt, das nehme ich mit. Für diejenigen, die sagen, das ging jetzt irgendwie zu schnell und ich muss das nochmal nachhören oder sowas, ich gebe dir mal drei mögliche Punkte, die du mitnehmen kannst. Das erste ist, halte dich an Gottes Gebote. Klammer auf, denn sie sind gut. Halte dich an Gottes Gebote, denn sie sind gut. Den zweiten Punkt, den du mitnehmen könntest, könnte zum Beispiel sein, sei stolz auf deinen christlichen Glauben und lass dir nicht einreden, dass damit irgendwas falsch ist. Wir sollten ein neues Selbstbewusstsein bekommen, was das angeht. Und das dritte, präg deine Kinder im christlichen Glauben. Gib denen möglichst viel davon mit, dass sie verstehen, dass sie von Gott geliebt sind, dass sie wertvoll sind, nicht weil sie was leisten, nicht weil sie was können, nicht weil sie brav sind, sondern weil sie ein Kind Gottes sind, ein Geschöpf Gottes. Und wenn wir sie nicht prägen, dann werden sie von anderen geprägt. Und zwar nicht so gut. Das soll mal für heute genug sein. Ich würde gerne noch beten zum Schluss und hoffe, dass das in unsere Herzen Wurzeln schlägt und Frucht bringt. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, und ich danke dir, dass dein Wort vielfältig ist, Herr, so wie du vielfältig bist, so wie wir als Menschen vielfältig sind. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort nicht irgendwie oberflächlich ist und flach, sondern dass wir wirklich zu ganz, ganz vielen Fragen unseres Lebens Antworten in deinem Wort finden. Und ich danke dir, Herr, dass dein Wort auch so komplex und so schwierig ist, wie unser Leben ist und wie du bist, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du uns Mut machst, uns in dieses Wort zu vertiefen und uns nicht einreden zu lassen, dass das Christentum so viel Schlechtes in dieser Welt bewirkt hat. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, als deine Kinder in dieser Welt zu leuchten, es in dieser Welt hell zu machen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, unsere Umwelt zu prägen und den christlichen Glauben weiterzugeben. Und ich danke dir, Herr, dass wir uns dafür nicht schämen müssen. Amen.